Wie immer bin ich sehr erfreut, in meiner Heimatstadt sein zu dürfen. Ich warte noch so lange, bis die jungen Leute. Alles gut. Ich freue mich, dass ich wieder in meiner Heimatstadt Lauenburg mal wieder sein darf. Die letzten beiden Male musste ich ja leider absagen, weil ich da total verhindert war. Und das war ein ganz starker Film eben da mit dem Adler. Das passt auch irgendwie ein bisschen zu unserer Predigt, weil wir sollen ja Menschenfischer sein. Und ich sehe, wie der Adler das da eben gemanagt hat. Also so effektiv sollen wir Menschen zu Jesus führen. So wie der Adler da die Fische. Wir sollen ja Menschenfischer sein. Und wir machen das heute so. Erst wird mein Schwiegersohn, mit dem Gott mich gesegnet hat, predigen und ich werde dann übernehmen. Aber so viel will ich schon mal sagen. Ich hörte vorhin, ja, wir werden immer weniger und die Gemeinde stirbt oder irgend sowas. Ja, ich sage euch was. Bei uns einen Hauskreis, einen privaten Hauskreis seit einem Jahr ungefähr gegründet. Und wir sind ungefähr so viele Leute. Jetzt haben sich da zwei bekehrt und andere sind auch auf der Suche. Und das Einzige, was unseren Hauskreis von euch hier unterscheidet, ist, eure Räume sind größer. So, und erzähl mir für einen vernünftigen Grund, warum in Lauenburg nicht irgendwann Leute hier reinkommen werden. Aber gut, ich will das nicht vorweggreifen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass Gott das im Griff hat und dass Gott Mittel und Wege hat, die Menschen hier in Lauenburg und auch durch euch zu erreichen. Und ich werde dann erstmal an meinen Schwiegersohn übergeben.
So, also, das erste Mal. Das erste Mal ist ja meistens immer was ganz Besonderes, muss man ja sagen. So, das erste Mal seine große Liebe treffen, die mich dann auch gesegnet hat mit so einem tollen Schwiegervater. Das sind immer besondere Sachen. Und das ist heute für mich auch eine besondere Sache, weil ich das erste Mal hier vorne stehen darf, beziehungsweise ich durfte hier schon bei euch vorne stehen, und um dann zu predigen. Wenn mir vor circa 3 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal in der Gemeinde vorne oder da wäre es wahrscheinlich noch in der Kirche gewesen, wo vorne stehe, zu predigen, das Langweilige, was sonst die Pastoren oben von der Kanzel runter machen, wo man nicht hingehört hat. Naja, Gottes Wege sind unergründbar, aber wie gesagt, er hat mir es aufs Herz gelegt und hat mir dazu auch die richtigen Leute an die Seite gestellt. Wir werden heute über das Thema predigen, ein guter oder ein schlechter Brief für Jesus Christus. Das heißt also, wir werden, ich sag mal, hinkommen, um zu zeigen, dass man auch ein guter Christ sein kann, aber trotzdem ein schlechter Brief sein kann. Das heißt also, ein guter Christ bedeutet nicht gleichzeitig, dass er für andere Leute, die vielleicht noch nicht bekehrt sind, unbedingt ein gutes Vorbild ist. So, wir werden da einige Bibelstellen jetzt als erstes erstmal durchforsten sozusagen, um das sagen wir ein bisschen zu erklären, was auch in der Heiligen Schrift drin steht, wie im Einzelnen das aufgelistet ist. Als erstes kommen wir da zum 2. Samuel 7 und da geht es um David. Da ist es wirklich so, dass er als erstes ist für David ja im Grunde genommen alles super. Er folgt Gott, er vertraut auf Gott, er bekommt alles, was eigentlich ein Mensch oder in dem Falle er sich wünscht. Ja. Da er komplett auf Gott vertraut, gibt Gott ihm auch das, was er letztendlich auch bekommen hat. Als erste Textstelle nehmen wir da die 2. Samuel 7. Der Herr verheißt David die ewige Königschaft. Hier steht drinne: Nicht nur du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen, sagt Gott zu David. Wenn du alt geworden bist und gestorben bist, will ich deinen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde dem König einen Bestand geben für alle Zeit. Das heißt also, er sagt ja so schon zu David, wenn du mir weiter folgst und wenn das so läuft, wie es jetzt im Moment läuft, um das mal, sag mal, menschlich auszudrücken, ist es ja so, dass er ihm sogar sagt, nach dir werden deine Nachkommen immer noch König sein. Ja? Danach kommt nochmal die 2. Samuel 7. deine Nachkommen werden alle Zeiten König sein, niemand wird sie vom Thron stoßen. Das heißt, er befestigt es ja sogar nochmal. Er sagt, pass mal auf, deine Söhne oder dein Sohn wird danach, der Nachkomme wird auf jeden Fall König bleiben. So, das heißt also, da ist noch alles okay. David dankt Gott dann in einem Gebet. Er sagt sogar nochmal in diesem Gebet, danke, dass du mir dieses Versprechen gegeben hast. Also Gott hat ihm das Versprechen gegeben, so pass auf, du wirst ewig König bleiben, du wirst immer das behalten, was du hast. Und das dementsprechend, ich sage ja, eigentlich mehr zufrieden kann man ja nicht sein. So, das heißt also, er, die, sagen wir, nicht Bekehrten sehen ja auch an König David in dem Falle, pass auf, der ist ein gottestreuer Mensch, der macht viel, der macht ja auch andere Sachen. Letztendlich ist es ja so, dass Gott sogar die Hand über ihn gehalten hat, wenn er einzelne Schlachten geführt hat. So, das heißt also, er ist hingegangen, hat Schlachten geführt, er ist trotzdem immer als Sieger herausgegangen. Danach kommt aber der große Kasus und Knacktus an der ganzen Geschichte, weil danach geht alles schief. David bricht mit einer verheirateten Frau und ermordet den Ehemann. So, das heißt also, David hat alles. Jetzt kommt der menschliche Passus an der ganzen Geschichte. Es begibt sich, dass das Heer ausrückt und David alleine zu Hause im Tempel bleibt, beziehungsweise seinem Palast bleibt. Dann kommt es, steht im 2. Samuel 11. Eines frühes Abends stand David auf. Nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte, ging er auf das flache Dach seines Palastes. Da fiel der Blick auf eine Frau, die im Hof des Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. So. Erstmal so schon mal der erste Ansatz von, ich sag mal, Sünde, die da in David drinne sitzt, weil letztendlich, wie gesagt, er guckt und geht den menschlichen Gelüsten sozusagen nach. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria, einem Hethiter. So, da nochmal die zweite. Er hat noch immer noch die Chance zu sagen, okay, pass auf, das ist nicht der Wille Gottes, die ist verheiratet. Das heißt also, es wird ihm nochmal mitgeteilt, dass sie sogar verheiratet ist. Hätte sein können, dass sie nicht verheiratet ist. Aber da wird ihm nochmal die Möglichkeit gegeben zu sagen, nein, pass mal auf, das ist nicht so. Aber es geht weiter. David sandte den Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einigen Tagen merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. So, nächster Punkt. David kriegt nochmal die Chance zu sagen, okay, pass mal auf, alles klar, sie ist schwanger, es ist so gelaufen, ich gehe ins Gebet, bitte Gott um Vergebung. Er macht es wieder nicht. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden. Joab war sein Heerführer, das heißt also, der war gerade im Krieg und sagte zu Joab, er möchte gerne den Mann, verheirateten Mann von dieser Frau, bitte zu ihm schicken. So, jetzt ist David ja nicht ganz unclever gewesen. David wollte es ganz einfach machen, er wollte ihn zurückholen, mit ihm sprechen, wollte, dass er bei seiner Frau übernachtet, die er ja lange nicht gesehen hat. Und dementsprechend, dass er vielleicht mit seiner Frau schläft, dass er da aus der Geschichte raus ist und behaupten könnte, pass mal auf, das ist ja gar nicht meins, das ist ja dein Kind. So. Das Problem bei der ganzen Geschichte, dass dieser Uria eigentlich genau das war, was David vorher war. Er war ein Mensch, der darauf geachtet hat, nicht auf sich geachtet hat, auf sein Wohl, sondern auf das Wohl auch im Grunde genommen der anderen und sich nie erhoben hat über andere. Das heißt also, er hat ihn zurückgeholt und David wollte, dass er zu Hause bei ihm schläft. Also bei sich zu Hause schläft, sagen wir mal so. Macht er aber gar nicht. Der geht zur Königswache, legt sich damit hin und pennt. Nächsten Tag hört David davon, holt sich den wieder ran. Sagt, pass mal auf, warum hast du da denn geschlafen? Uria begründet genauso, wie eigentlich David vorher war, also sagen wir mal, Gottes treuer Mensch sagt, oder beziehungsweise auch ein normaler Mensch, der, sag mal, sich nicht höher sieht als alle anderen und sagt, pass mal auf, warum soll ich denn zu Hause schlafen, wenn selbst dein Heerführer in einem Zelt schläft und sogar die Bundeslade nur in einem Zelt ist. Die Bundeslade war ja zu der Zeit wirklich das Höchste, was da war. So, ne? Das heißt also, da im Grunde genommen hätte David ja auch schon wieder, sind wir wieder beim Thema, er hätte ein paar Mal eigentlich noch die Kurve kriegen können. David macht es aber nicht und versucht es nochmal. Holt diesen Uria nochmal zu sich, gibt ihm viel Wein, macht ihn betrunken, denkt so, pass auf, wenn er betrunken ist, geht er nach Hause. Macht er wieder nicht. So. Er schläft wieder bei der Palastwache. Ja, so. Dann kommt ja im Grunde genommen das, was passiert, eigentlich was ja letztendlich, wo wir drauf hinaus wollen, wo David dann ja im Grunde genommen keinen Ausweg mehr für sich selber sieht und sagt, pass mal auf, Uria muss sterben. Dieses steht dann im 2. Samuel 11, Absatz 14. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an seinen Heerführer Joab und gab ihn Uria mit. Darin befahl er dem Heerführer, stell Uria an vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück und damit er getroffen wird und stirbt. So, das ist erstmal im Grunde genommen so diese Aussage. Das heißt also, er gibt ihm einen Brief mit, wo drin steht, pass mal auf, nicht nur, dass der im Kampf vielleicht irgendwie fällt, weil ja da in der Zeit das schon so war. Nein, er befiehlt ihm sogar, ihn so hinzustellen und ihn nicht mal zu beschützen, dass er stirbt. Joab hatte die Feinde der belagerten Stadt schon länger beobachtet und so wusste er, wo er die gefährlichsten Leute standen. Genau dort setzte er Uria ein. Als nun die Ammonititer aus der Stadt herausstürmten und angriffen, wurde einige Israeliten getötet. Auch der Hethiter Uria war unter den Gefallenen. Dann ist es so, dass dann Joab ja David davon berichtet und ihm sogar dann das noch abschwächt und sagt, so pass mal auf, wir haben zwar die Schlacht verloren, aber Uria ist auch gestorben. So, der Bote, der das überbracht hat, ob der nun jetzt selber da mal gedacht hat, warum jetzt explizit gesagt worden ist, dass der gestorben ist. Dann kommt die Batseba, die ja schwanger war von David, ins Spiel. Und das steht dann in Absatz 26, als Batseba hörte, dass Uria gefallen war, hielt sie Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hat. So, da sind wir jetzt bei diesem negativen Beispiel. Das heißt also, wir haben jemanden, der vorher sehr, sehr positiv auch den Menschen gegenüber war, der den Menschen gezeigt hat, so pass mal auf, König David, der ist gottestreuer Mensch, der ist von Gott gesegnet und ist dementsprechend auch dann so weit, dass er immer wieder von Gott im Grunde genommen belohnt wird, dass Gott die Hand über ihn hält, in Schlachten, in anderen Sachen, dass er sogar den damals, kommen wir gleich noch zu, von Saul den Königsthron bekommen hat. Aber dann kommt halt diese menschliche Komponente, wo wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass er 3, 4, 5, 6 Mal die Möglichkeit hatte, eigentlich da rauszugehen aus dieser Geschichte und vielleicht das nicht ganz so schlimm haben, aber er hat es bis zum Schluss durchgezogen. Dann schickt der Herr den Propheten Nathan zu David. Der gibt ihnen ein Beispiel. Hier ist es so, dass er ihm sagt, so pass mal auf, es gibt einen armen Menschen und einen reichen Menschen. Ein armer Mensch hat ein Schaf. Dieses Schaf ist im Grunde genommen das Lieblingsschaf von diesen Menschen, weil sie nur dieses eine Schaf haben. Sie geben ihm Essen, sie sind letztendlich da, lassen es bei sich in einem Haus schlafen und so weiter und so fort. Der reiche Mann hat mehrere Schafe. So, eigentlich im Grunde genommen keine emotionale Bindung dazu. Dann bekommt der reiche Mensch Besuch, hat aber keinen Bock oder bringt es nicht übers Herz, eins von seinen Schafen zu nehmen und nimmt den Arm, sein Schaf weg und schlachtet es. Dieses Gleichnis erzählt der Prophet Nathan David. Die erste Reaktion von David, den Mann, der sowas tut, den müsste man oder sie sollte man töten, den würde ich sofort töten lassen. Dann nimmt Nathan ihm aber ganz schnell mal den Wind aus den Segeln. Das steht im 2. Samuel 12 und dann Absatz 5. David wurde von Zorn gepasst und brauste auf das, was ich gerade gesagt habe. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er sich rücksichtslos genommen hat. Das heißt also, David ist in dem Falle schon mal so weit raus, dass er eigentlich denkt so, ja, ich kann ja noch mich hinstellen und sagen, ich bin ohne, in Anführungsstrichen, ohne Sünde, aber ist er ja gar nicht. Und das kommt dann, da sagte der Prophet Nathan zu David, du bist dieser Mann. Jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie dann David reagiert hat, weil er garantiert nicht auf sich selber dieses Gleichnis gemacht hat. Und das ist oftmals in der Menschheit so, dass wenn so eine Gleichnisse kommen, Martin und ich arbeiten sehr gerne, wenn wir mit Leuten sprechen, auch, sag mal, mit Beispielen aus dem normalen Leben, weil viele Leute das dann besser verstehen. Und wenn sie dann erstmal nicht verstehen, dass sie eigentlich derjenige sind, der eigentlich diese Sünde begangen hat oder beziehungsweise in einer anderen Form begangen hat, dann sind die Augen sehr groß, wenn man sagt, so, pass mal auf, ich drehe das mal rum und sage das mal so, wie letztendlich ich das sehe. Also, Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen. Kommt also jetzt, was Gott ihm sagt. Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, dass Saul dich nicht umbringen, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und du, und sollte dir das auch noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Da wird wahrscheinlich David das erste Mal dann sagen, okay, alles klar, ich glaube, ich weiß, wovon er redet. Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hittiter Uriah hast du ermorden und dann seine Frau geheiratet. Ja, David, und jetzt kommt das Wichtige. Ja, David, du bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammonititer fallen sollte. Das heißt also, im Grunde genommen ist ja dann, er hat ja, sagen wir mal, nicht das Schaf, sondern dann in Uriah seiner Frau eigentlich weggenommen. Das ist ja das Gleichnis da drin. So, und da versteht man das ja besser. Also in dem sagt man, pass mal auf, du nimmst einem Menschen das, was ihm am meisten gehört, und du hast eigentlich mehrere davon. So, das heißt also, er hat ja eigentlich im Grunde genommen mehrere Frauen gehabt. Warum muss er dann die Frau eines anderen begehren? Genau. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Das ist natürlich, dass dein eigener Sohn dann macht, da hätte er wahrscheinlich auch nicht so mit gerechnet. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Ist natürlich sehr drastisch, aber im Grunde genommen war es dann halt auch so, lernen durch Schmerz, sagt man ja mal so gerne. Was du, David, heimlich getan hast, lasse ich am heiligen Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr wird dir vergeben, du wirst nicht sterben. Das heißt also, im Grunde genommen ist er immer noch so weit, dass der Herr immer noch über ihm die Hand hält und sagt, pass auf, du hast zwar echt gegen mich oder du hast gegen meine Gesetze verstoßen, aber trotzdem halte ich noch die Hand über dich. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, 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 sehr wichtigen Punkt. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn von den Sohn, den Bathseba geboren hat, sterben. Das heißt also, erstmal, Bathseba wird genauso bestraft wie David, weil ja auch ihr Sohn getötet wird. Das heißt, sie wird für diese Sünde genauso bestraft wie er im Grunde. Allerdings ist es hier so, und das ist eigentlich auch so eine Kernaussage aus dieser ganzen Geschichte, dass eigentlich die Tat, die er getan hat, gleichzusetzen ist mit der Außenwirkung für andere, was David getan hat. Weil David war ja, ich sag mal so in Anführungsstrichen, ein Musterchrist in Anführungsstrichen, der von Gott alles bekommen hat. So, und das was er getan hat, ist doch logisch, dass die anderen, die nicht Christen sind, sagen, ja, warum soll ich denn Christ werden, wenn der auch so einen Blödsinn macht? So, ne? Oder seine Feinde. Das ist ja sogar noch die Feinde. Gott sagt es ja noch extremer, es sind die Feinde Gottes. Das heißt also, ein Feind, wenn ich einem Feind, ich sag mal, Argumente gebe, warum ich jetzt schlecht bin, hat er ja auch noch viele Möglichkeiten, andere Leute für sich zu gewinnen. Muss man ja dann wirklich so sagen. In der Luther steht es dann nochmal anders. In der Luther steht drin, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Das heißt also nochmal, es ist der Ehebruch, den er begangen hat, ist genau gleichzusetzen mit der Sünde, die letztendlich dann, beziehungsweise die Lästerung, die danach kam, genau gleichzusetzen. David gab hier in dem Fall den Gottlosen eine Ausrede, sich nicht zu bekehren. Und das ist das, was letztendlich da ist, wo wir im Grunde genommen auch darauf achten müssen, dass wir versuchen, wenn wir mit Nichtchristen zusammen sind, vielleicht extrem nochmal darauf zu achten, dass wir nicht lästern. Es fällt schwer, aber manchmal ist es einfach so, also ich merke es selber, ich weiß selber, dass bei mir zum Beispiel war es früher ganz extrem, dass man dieses mal schnell sagen, oh guck dir den mal an, oh guck dir die mal an. Das ist so eine Geschichte, das hat mir meine Frau sehr, sehr gut ausgetrieben, das hat sie sehr, sehr gut gemacht, das mache ich wenig. Also eigentlich gar nicht mehr, aber es kommt halt mal trotzdem nochmal durch. So, und da ist halt wirklich so, wenn wir da mit Nicht-Christen zusammen sind oder mit Nicht-Bekehrten und das genau das machen, das heißt also, ich unterhalte mich mit XY über eine Person und der merkt, dass ich gar nicht drauf eingehe, mit in diese Lästerei reinzukommen, ich nehme jetzt die Lästerei als Beispiel, dann sind wir ein Vorbild für den. Und vielleicht kriegen wir ihn dann auch da raus. Und vielleicht denkt er sich, oh guck mal, pass mal auf, der macht das eigentlich gar nicht. Ich denke da mal drüber nach. Bringt mir das was für mein Leben, dass ich jetzt sag mal über den schlecht rede, über den schlecht rede? Nein, das bringt mir eigentlich nichts. Im Gegenteil, wenn irgendwann mal das rauskommt, dann ist der noch sauer auf mich und ich fühle mich schlecht dabei. So, ne? Die Konsequenz aus dieser Sünde, die David begangen hat, ist, dass sein Sohn stirbt. David versucht alles im Nachhinein nochmal, das alles nochmal gerade zu biegen, geht ins Gebet, aber der Sohn stirbt nachher. So, dann haben wir nochmal im Neuen Testament ein Beispiel, ein positives Beispiel. Da schreibt Paulus, ich bin also frei, von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele Christen zu gewinnen, jetzt kommt es, habe ich mich zum Diener aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgen muss, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellen. Bin ich aber bei Menschen, die das Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Bedeutet also, wenn ich als Christ mich mit Christen unterhalte, verstelle ich mich ja nicht. Ich bin ja ganz normal, wie ich bin. Aber ich lebe dann auch im Grunde genommen nach den Gesetzen. Sprich, nicht lästern, was sich nicht Ehe brechen, was auch immer. Wenn ich aber mit normalen Leuten unterbringe, habe ich ja trotzdem, ich sag mal, trotzdem immer noch die Intensität, die für Christus zu gewinnen. Das heißt also, wenn ich ihn leben durch Vorbild oder führen durch Vorbild, ist da so eine Geschichte, ich bin ehemaliger Soldat und da ist es halt, führen durch Vorbild ist einfach das Beste, was du machen kannst. Das musst du auch lange lernen, aber es ist wirklich eigentlich im Grunde genommen das, was am meisten den Leuten, die gegenüber sind, in dem Falle der damals immer die Unterstellten, das Wichtigste ist. Das heißt also, wenn ich morgens rasiert bin, jetzt nicht mehr, jetzt nicht privat, aber wenn ich morgens rasiert bin oder wenn ich morgens frisch geduscht bin oder wenn ich morgens, sag mal, meine Klamotten ordentlich habe, dann kann ich erwarten von den anderen gegenüber, dass sie es auch machen. Und die machen es, weil sie sehen, okay, pass mal auf, der legt mir das vor, dann ist es auch eine Geschichte, dass sie dieses Vertrauen finden, dass derjenige, der davon redet, auch das letztendlich lebt. Ich kann ja viel reden, wenn ich da nicht nach lebe. So, das ist das große Problem, was letztendlich dann da ist. Ich befolge die Gesetze, dass Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen. Ich bin um jeden erdenklichen Weise wenigstens einige Menschen zu retten. So, das heißt also, im Grunde genommen steht, Martin hat das ganz gut ausgedrückt, hier steht, daher gilt für uns, als Biker zu den Bikern, als Bodybuilder zu den Bodybuildern, als Umweltschützer zu den Umweltschützern, als Professor zu den Professoren. Jetzt ist natürlich die Frage, und das muss man wirklich sagen, es ist letztendlich, geht es darum, kann ich das oder kann ich das nicht? Das ist ja auch eine Frage. Also ich hätte arge Schwierigkeiten, mich mit Professoren zu unterhalten. Ich versuche es, ne? Aber für mich sind andere Sachen wichtig. Und das ist halt auch so eine Geschichte, dass wir darauf hören müssen, was Gott uns sagt. Was sagt Gott uns? Wo sollen wir hin? Es ist auch so ein Beispiel bei mir, wir waren in unserer Heimatgemeinde in Preetz, da war ein christlicher Motorradclub. Meine Frau saß neben mir, mein Schwiegervater als ehemaliger Rocker, denen glänzten die Augen, die haben sich da vorne hingestellt und haben dann im Grunde genommen erzählt, was, wie, wo sie machten. Für mich selber war aber das in dem Falle keine Option. Es war für mich keine Option, weil Gott es mir nicht aufs Herz gelegt hat. Ich konnte mich mit denen unterhalten, ich fand auch alles gut. Ich war selber Motorrad, fand ich alles super. Ich fand ein, zwei Sachen, die da gelaufen sind, nicht gut und Gott hat es mir nicht aufs Herz gelegt. Ich kann aber trotzdem mit den Leuten sprechen. So, das heißt also, ich kann auch mit armen Leuten sprechen, ich kann auch mit anderen Leuten sprechen. Aber das ist halt so, man muss halt diese Ebene finden. Das ist halt wichtig, um diese zu catchen. So, das heißt also, wenn jetzt einmal als Beispiel in Lauenburg, und ich bin auch der hundertprozentigen Überzeugung, dass es irgendwann hier besser wird, weil das eine super schöne Gemeinde hier bei euch ist. Wenn da Möglichkeiten bestehen und wir jetzt einmal als Motorradclub hierher kommen oder so und dann auf dem Marktplatz, sagen wir mal, wenn ein Wochenmarkt ist oder was auch immer, einen Stand machen mit euch zusammen. Ich glaube mir, das ist das, was ich meine. Letztendlich, ich weiß, wie es ist. Ich bin 41 Jahre kein Christ gewesen und ich wäre auch nie auf die gekommen, alleine in diese Gemeinde zu kommen. Gott macht das. Wir haben letztens das Thema gehabt, bei dem Hauskreis, das Martin angesprochen hat, ist es einfach so eine Geschichte. Wir haben eigentlich im Grunde genommen darüber gesprochen, oder beziehungsweise ich mit meiner Frau darüber gesprochen, dass es eigentlich mein Weg zu Jesus ein super, super schwerer war, weil ich hatte alles. Also bei mir war wirklich, ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich gestanden habe und gesagt habe, ich bin rastlos, ich bin suchend, ich bin vielleicht irgendwie in einem Lebenstal oder so. Das war gar nicht. Aber Gott hat es genauso gemacht. Er hat mir genau die Leute geschickt, die ich brauchte. Mein bester Freund, der jetzt leider nicht mehr unter uns weilt, der leider an Krebs gestorben ist. Mein Schwiegervater, als er in erster Linie meine Frau. Wenn meine Frau nicht da gewesen wäre, würde ich, glaube ich, nicht hier stehen. Noch nicht. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber dann war halt mein Schwiegervater und andere Leute dabei, die eigentlich im Grunde noch uns das so gegeben haben, mir gegeben haben, so wie ich es brauchte. Wie gesagt, wichtig dabei ist, glaube ich, einfach um Leute zu catchen, authentisch sein und das vorleben, was man letztendlich in der Bibel und was Gott uns gegeben hat. Weil ich glaube, mehr als das, den Leuten vorleben, wie es einfach ist, glaube ich, mehr Zeugnis für Jesus kann man nicht sein. So, und gerade dieser Zusammenhalt, der unter Christen ja auch da ist, der jetzt sagen wir auch in der Familie immer stärker wird, mehr gibt es eigentlich nicht für Nicht-Christen zu erzählen. Danke.
Ja, danke. Eigentlich hast du alles schon gesagt, aber ich habe doch noch ein paar Sachen. Aber danke, war wirklich gut. Ich habe von meinem Pastor gechattet, mein ehemaliger Pastor, der vor 42 Jahren, als ich frisch aus der Rockerszene kam, hat er mich dann auch irgendwann schon mal predigen lassen. Erst in kleinen Maße und dann immer mehr. Ach so, okay, verstehe. Und der hat auch an mich geglaubt. Und ich bin ihm super dankbar und ich habe ihm eben gerade geschickt, so ich predige jetzt gleich in meiner Lieblingsstadt, in meiner Heimatstadt. Ja, Sven hat ja vieles schon gesagt. Ich bin überhaupt auf das Thema, wir haben darüber gesprochen, worüber wollen wir predigen. Und ich bin auf das Thema eigentlich gekommen. Einen Anstoß habe ich mal gekriegt, da war im Fernsehen eine Sendung von Arte. Na klar haben die sich wahrscheinlich auch besondere Christen dann rausgesucht für ihre Interviews. Also ich glaube auch, dass die Redakteure oder die Reporter dann auch manchmal unredlich sind. Aber die haben sich dann halt Christen genommen und dann haben die Christen, alle Unbekehrten kommen in die Hölle. So, sag ich, alles klar, ist ja richtig. Aber das kam so dumm rüber. Und dann auf der anderen Seite hörst du denn Umweltschützer oder einen Mainstreamer, einen Politiker, wie schlau die reden. Und es kommt so salbungsvoll rüber. Und manche Christen, die geben sich wirklich ganz viel Mühe, allen Vorurteilen zu entsprechen. Auch von den Klamotten her und so. Mann, kann das wahr sein? Geht das nicht ein bisschen anders? Oder ich hatte einen russischen Freund, der kam aus Leningrad. Der sagte, ja, die Christen, die kenne ich. Die sind immer so grau angezogen und gucken immer so traurig. Ich sage, okay. Ja gut, ich will jetzt... Ich sag mal so, dass die vielleicht da unter Sachen zu leiden hatten und so, das will ich jetzt gar nicht. Und dass man in so Ländern wie Nordkorea oder so vielleicht nicht unbedingt immer Juhu, das ist ganz klar, das will ich nicht gering achten. Aber ich glaube nicht, dass das unser Major-Auftrag ist, traurig zu gucken und grau und gebeugt rumzulaufen. Das glaube ich einfach nicht. der Mainstream, die Politiker, ich mache eine Ausbildung als Erzieher, die Pädagogik ist mittlerweile die geht mit solchen großen Schritten in die Gottlosigkeit rein. Also was ich da lerne bei uns auf der Schule teilweise, sind gute Sachen und die werden gemixt mit ganz gottlosen, bösen Dingen. So stell dir vor, du isst ein ganz leckeres Gericht und da ist ein bisschen Arsen drin. Dann kann das noch so lecker sein. So, und ganz viele Dinge, die ich da lerne, sind eigentlich aus der Bibel adaptiert, werden als humanistisch verkauft. Aber dann sind dann andere Dinge dabei, das wisst ihr ja selber, brauche ich nicht groß thematisieren, dass die Familie abgeschafft werden soll. Es werden alle möglichen alternativen Formen als gut und als divers und was weiß ich, das geht ohne Ende, wird man da mit solchen Dingen konfrontiert. Gott wird völlig aus dem Dings, uns bringt man eigentlich bei, also eigentlich jeder hat so seinen Glauben und man soll das alles so stehen lassen. So, ich kann das aber nicht stehen lassen, ich will auch niemandem meinen Glauben aufzwingen, aber ich möchte, dass Menschen, die mit mir konfrontiert werden, irgendwann mitbekommen, an wen ich glaube. Und ich werde ihnen auch irgendwann sagen, du weißt was, das ist der einzige Weg. Du kannst mich jetzt gerne für intolerant halten und nicht für divers, aber es gibt keinen anderen Weg, in den Himmel zu kommen als durch Jesus. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, es gibt auch keinen anderen Weg auf dieser Erde, wirklich glücklich zu sein. Mein Schwiegervater ist gerade gestorben vor 2 Monaten und der war reich. Der war wirklich reich, der war Arzt und er war reich. Und immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich gesehen, dass es sich nicht lohnt, sein Leben auf Geld aufzubauen. Ein unglücklicher, depressiver Mensch. Und ich kenne andere Menschen, die ihr Leben auf Alkohol aufbauen oder auch auf positive Sachen wie Sport oder Bildung. Aber je älter die dann werden, je mehr merkt man, dass das kein Gehalt hat. Und dann sehe ich Christen. Wir hatten letztes Jahr, meine Frau ist befreundet mit einer Christin aus Süddeutschland. Und die hat nach vielen, vielen Jahren, wir dachten, die wird nie heiraten, hat sie geheiratet. Ihr Mann ist 90 und er war jahrelang mit einer Engländerin verheiratet, die dann leider gestorben ist. Und war auch alleine und hat er gebetet, der Herr möge ihm eine neue Frau geben und hat er. Dieser 90-jährige Mann, wenn wir spazieren gehen, der läuft der weg, so fit ist der. Wenn der predigt, dann wackeln die Wände und er hat keine Zeit, sich mit Altwerden zu beschäftigen. Der hat voll Power. Und dann denke ich, wenn der das möchte ich auch. Ich bin jetzt 64,5, wenn ich 90 bin, möchte ich so sein wie der. Langsam muss ich mich ja mal zum alten Eisen begeben. Wisst ihr was? In der Schwertschmiedekunst, das alte Eisen ist das Beste. Das alte Eisen, das ist das, was Rost drin, was weiß ich so. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber wenn du rostiges Eisen schmiedest, da werden die besten Schwerter draus. So, das ist für mich ein gutes Bild. Genau wie der Adler da eben, wie er sich die Umgekehrten grapscht. In der Bibel steht ganz klar, das ist, was Sven eben auch schon sagte, wir sind ein Brief Christi. Ich bin also ein lebender Brief. Die Leute können in mir lesen. Und leider war ich oft ein Bild des Spottes, des Zornes, des Lästerns und auch ein Brief Christi, beides. Und ich muss sagen, dass ich stark, stark durch Schmerz lernen musste. Gerade das Lästern, das lag mir sehr. Ich habe gerne über Raucher gelästert, habe gerne über Leute gelästert, die, was weiß ich, irgendwelche Verhaltensweisen hatten, wo ich schon Sieg drüber hatte. Und Gott hat mir das ganze Tag gezeigt, du fass dir mal an die eigene Nase, Freund. Du hast eine Menge Dinge in deinem Leben, was du noch ändern musst. Und dann bin ich, glaube ich, etwas demütiger geworden. Und ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Lästern geworden. Und ich bin auch nicht mehr so schnell mit Worten. Ich habe früher den Leuten immer ganz schnell erzählt, dass sie sich bekehren müssen und habe damit manche Leute vor den Kopf gestoßen. Ich will jetzt nicht sagen, ich soll jetzt damit oder fang damit an oder lass uns damit anfangen, nicht mehr über Jesus zu reden. Auf keinen Fall. Aber was der Unterschied ist, ich warte jetzt den richtigen Moment ab. Ich habe ein Beispiel. Ich bin seit 3,5 Jahren oder seit 3,25 Jahren mache ich eine Ausbildung an der Schule in Kiel als Erzieher und werde konfrontiert mit dem Mainstream. Mainstream bedeutet, das ist jetzt das, was gerade angesagt ist. Im Dritten Reich war angesagt, Juden zu vernichten. Jetzt ist gerade angesagt, dass die Familie abgeschafft wird. Zum Beispiel nur ein kleines Beispiel zu nennen. Eine gute Sache beim Mainstream ist der Umweltschutz oder Tierschutz. So eine Sache, der Mainstream hat auch gute Sachen, aber dieses Abschaffen der Familie und Abschaffen von Gott ist eine schlimme Sache. Und ich habe gelernt, mit diesen Menschen auszukommen. Und ich habe schon das eine oder andere Gespräch mit meinen Mitschülern gehabt, aber ich bin mit denen beiseite gegangen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Offenheit. Letztens nimmt mein Schwiegersohn mich mit auf ein Rockertreffen, auf ein Bike-Treffen. Ich bin da schon seit 21 Jahren nicht mehr gewesen. Seit 21 Jahren bin ich komplett raus. Ich habe früher sehr viel missioniert. Ich habe ihm gestern einen Film gezeigt, der ist 31 Jahre alt, wie ich damals unter den Vorläufern der Hells Angels mit den Bikern da Gemeinschaft hatte und ihnen auch von Jesus erzählt habe. Und ich bin sehr, sehr lange raus, weil ich ganz lange Jugend- und Kinderarbeit gemacht habe. Und bin das erste Mal wieder mitgekommen. Und wisst ihr was? Ich bin erst 64,5. Das hat sofort wieder funktioniert. Ich habe den ganzen Abend gute Gespräche gehabt. Ich hatte nicht die Ausrede, ach, ich bin ja zu alt und die akzeptieren mich bestimmt nicht mehr. Im Gegenteil, die kamen zu mir, haben mich freundlich begrüßt. Und ich habe gemerkt, alles klar. Das, was Sven eben vorgelesen hat. Ich bin den Bikern, ein Biker geworden in dem Moment. Hatte auch so die Kleidung, passte so in die Richtung. Und natürlich stimmt das auch, was Sven eben gerade gesagt hat, wenn ich jetzt nicht vom Typ her reinpassen würde in diese Kreise, dann würde Gott mich in andere Kreise schicken. Und es gibt Leute, ich kenne zum Beispiel einen Glaubensbruder, der ist total zart beseitet so. Aber weißt du was, es gibt so viele zart beseitete Leute, die dringend das Evangelium brauchen. Zu wem wird Gott den wohl schicken? Er muss einfach nur an sich glauben, also an den Herrn und aber auch an seine Fähigkeiten. Ich bin dann eben für die Zartbeseiteten zuständig. Bei mir ist das eher schwierig. Ich muss mich wirklich zusammenreißen bei Zartbeseiteten, dass ich dann noch sensibel bin. Weil ich habe schon öfters erlebt, dass ich dann so, Mann, das war ganz schön hart, was du mir da gesagt hast und so. Da muss ich echt vorsichtig sein. Und ich habe mit Nazis zu tun und versuche sie zu verstehen. Und ich habe gerade der Schwester erzählt, ich habe in der Schule, wo ich arbeite, mein Lieblingskind ist ein schwarzes Mädchen aus, ich weiß nicht, aus Uganda oder wo die herkommt, die hängt total an mir, weil sie keinen Papa hat. Und wenn sie mich immer sieht, Martin, kommt sie schon an. Und mein bester Freund in der Schule ist ein Iraner, ich arbeite mit einer Türkin zusammen, ich habe überhaupt keine Probleme damit. Aber auf der anderen Seite kann ich auch Nazis, ich kann mich auch mit Nazis unterhalten, kann sagen, ja, ich kann deine Sorgen verstehen. So, also ich versuche, mich in jeden Menschen reinzuversetzen. Das heißt nicht, dass ich den Kinderschändern einen Kinderschänder, also es hat Grenzen, ist klar, ne? Oder dem Satanisten oder so. Also es gibt auch wenige Fälle, wo man den Leuten wirklich den Kopf waschen muss. So. Ich habe das auch schon mal gehabt, ein Betrüger oder so, habe ich gesagt, weißt du was, du bist ein ganz linker Typ. Und mit dir will ich nichts zu tun haben. Und ich wünsche dir, dass du Gott kennenlernst. Ist ganz selten kommt sowas mal vor. Ich habe hier noch ein Beispiel aus dem 1. Korinther 6. Da ist von einem Rechtsstreit unter Christen die Rede und Paulus tadelt. Er sagte, aber ihr lauft damit zu unbekehrten Richtern, die in der Gemeinde nichts zu sagen haben. Eigentlich solltet ihr gar keinen Streit untereinander haben, aber jetzt geht ihr auch noch zu unbekehrten Richtern. Stell dir vor, wir Christen, das kommt ja mal vor, dass man Streit untereinander hat. Das muss ja kein Rechtsstreit sein. Das kann ja einfach nur ein ganz normaler Streit sein. Und mein unbekehrter Nachbar, mein unbekehrter Arbeitskollege kriegt das mit. Da fällt mir ein Beispiel ein, ich habe mal im Lager, als ich noch studiert habe, habe ich im Lager von Coop gearbeitet. Und da war einer, von dem ich wusste, der ist Christ, der ist in der Gemeinde so und so, der ist bekehrt, der ist Christ. Und wir hatten einen behinderten Quotenarbeiter bei uns. Also jedes Lager musste mindestens einen Behinderten einstellen, der auf der Basis, auf der er arbeiten konnte, halt eingestellt wurde. Und dann hat dieser Staplerfahrer, fuhr an dem vorbei und hat gelästert und hat den niedergemacht. Oh, ich sage euch was, ich bin so einem dicken Hals hin. Ich sage, du willst ein Christ sein? Du bist gar nichts, sage ich. Das ist ein Mann, das ist ein geliebtes Kind Gottes. Und was machst du da? Den habe ich richtig stramm stehen lassen. Und einmal war ich in einer Talkshow. Fällt mir jetzt gerade, hatte ich nicht geplant. Wir waren in einer Talkshow bei einem Andreas sowieso. Das war bestimmt schon vor 20 Jahren. RTL, glaube ich, oder so. Das war so eine Sendung. Und da hatten sie Satanisten eingeladen und was? Ja. Ja, und da hatten die uns eingeladen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da saßen wir beide, also ich habe einen Kollegen, der Udo und ich, wir saßen da beide und waren auch eingeladen zu dieser Diskussion. Und da haben wir irgendwelche Satanisten erzählt, was sie nachts auf dem Friedhof machen. Und dann kam ein Polizist nach vorne, der sagte denn, dass sie mit Kinderschändern zu tun haben unter den Satanisten. Der war also richtig sauer auf die. Aber dann kam der Höhepunkt. Ein junger Mann kam nach vorne mit seiner Mutter und erzählte, wie Jesus ihn von Drogen freigemacht hat. Und dann fingen ganz viele Leute im Raum an zu lachen. Aber da bin ich aufgestanden. Ich sage, was seid ihr für Flaschen? Ich sage, dieser Mann, der hat den Mut, von Drogen freizukommen, und ihr weint hier rum. Ich habe die so niedergemacht. Und ich bin immer noch stolz drauf, wirklich. Das war richtig. Aber es waren seltene Momente. Das mache ich normalerweise nicht. Oh, mein Telefon, Entschuldigung. Stimmt, meine Frau. Egal, tut mir leid. Normalerweise ist das nicht unser Auftrag. Es gibt seltene Momente und in diesem Moment muss man dann auch Farbe bekennen. Aber hier, die haben den Unbekehrten Anlass gegeben, zu spotten, so wie David. Dann wird über Gemeindeleiter gesagt, aber ich sag mal so, was Gemeindeleiter betrifft, betrifft eigentlich auch jeden Christen. Damit, kleinen Moment. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegenüber das Bob. Das alles tue ich für die rettende Botschaft, damit ich alle Anteile an dem Segen erhalte, den. Oh, ich habe was Falsches. Entschuldigung, das hatte Sven ja schon gesagt. Wer eine Gemeinde leitet, steht im 1. Korinther, im Timotheus, Entschuldigung, ich bin echt jetzt ein bisschen verplant. 1. Timotheus 3. Soll bei den Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und dem Teufel in die Falle geht. Und es steht ein bisschen weiter, Vers 30, die Diakone müssen sich ebenfalls selbst zuerst bewähren. Nur wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum Dienst zulassen. Jetzt könnte man ja sich zurücklehnen und sagen, ja, ich bin weder Diakon noch leite ich eine Gemeinde. Ich sage euch was, jeder von uns hat, ist ein Brief Christi. Und die Unbekehrten beobachten uns, ob wir das wollen oder nicht. Und Gott schickt uns Leute. Es gab einen irischen Mönch, Kolumban, hieß er, glaube ich. Patrick. Der zog sich in die Wildnis zurück, baute sich einen Turm und wollte seine Ruhe haben. Was hat Gott gemacht? Schickte ihm hunderte von Jüngern, die von ihm das Wort Gottes hören wollten. Der hatte irgendwas nicht verstanden, dass wir rausgehen sollen. Der ist in die Wildnis gegangen und hat ihm Gott die Leute auf die Pelle geschickt. So. Aber jeder von uns ist wirklich, das ist eine heilige Verpflichtung, aber eine positive. Dass wir uns bewusst sind, wie wirke ich auf meine Mitmenschen. Wenn ich zu meiner Schule gehe, dann benehme ich mich anders, als ich eigentlich bin. Das heißt aber nicht, dass ich mich verstelle. Sondern ich gehe wirklich ganz doll auf die Leute da ein, damit die an mir keinen Anstoß nehmen. Wenn ich mich mit meinem Schwiegersohn über Politik unterhalte, das würde ich dann nie machen. Da wäre die Tür sofort zu. Die würden mir nie wieder zuhören, wenn ich einige Sachen sagen würde, von denen ich glaube, was in der Politik gerade falsch läuft. Und umgekehrt, wenn ich bei den Bikern da zum Beispiel, wo ich da jetzt war, da würde ich bestimmte Dinge auch einfach nicht anschneiden, weil, um die nicht zu verwirren. Und wenn ich habe mit Professoren manchmal zu tun, da versuche ich mich auch intellektuell mit denen auf einer Ebene, wie es irgendwie möglich ist. Und es gibt auch Kreise, da habe ich gar keinen Zugang, gar keinen, null. Und für mich ist einfach nur wichtig, dass ich den Leuten, wo ich hingehe, ein gutes Zeugnis bin. Und das, ich sage ja, den Anstoß habe ich bekommen durch so eine Fernsehserie, da haben sie wirklich Christen interviewt. Da habe ich echt gedacht, die machen wirklich alles, um Menschen abzuschrecken. So, und ich will nochmal kommen auf den kleinen, in Anführungsstrichen, Kreis hier. Wisst ihr was? Ihr seid genau richtig. Wenn ihr transparent seid untereinander, wenn ihr offen seid zueinander, wenn ihr euch gegenseitig auf Augenhöhe begegnet und ihr liebt euch untereinander, das heißt nicht, dass man immer alles teilt, was der andere sagt, dass man immer einer Meinung ist, das meine ich nicht, aber dass man eine respektvolle, gute Basis zueinander hat. Was ist das denn? Wird ganz automatisch, da draußen ist das bitterkalt, geistlich gesehen. Wenn Menschen in eure Nähe kommen, mit euch Gemeinschaft haben, euch kennenlernen auf der Arbeit oder so, dann werden sie von ganz alleine angezogen werden. Und ich bin leider, ich bin jetzt schon so 41 Jahre bekehrt. Ich selber war so ein Prediger früher, und ich bin oft konfrontiert worden mit geistlichen Leitern oder auch mit Diensten, die zu viel von sich gehalten haben und die einen Druck auf die Menschen ausgelegt haben. Und das ist genau das, was die Leute abschreckt. Die Menschen sind so verwundet von der Politik und von der Gesellschaft und von ihrer Ehe oder von ihrer Familie und von ihren Erlebnissen, die sie hatten, und die brauchen einen Ort, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen. Zum Beispiel bei uns im Hauskreis da, in einer Zeit, wo ich auch einige Dinge in der Gemeinde so erlebt habe, da war ich echt froh, dass ich da hingehen konnte, weil diese Augenhöhe, die wir da haben, und dieses Miteinander, das war so wohltuend. Aber ich glaube, wird sich noch in vielen Gemeinden durchsetzen. Und ich glaube ganz bestimmt, dass ihr hier vom Herrn noch eine Menge Leute dazu bekommen werdet. Und könnt euch schon mal innerlich darauf einstellen. Und ich glaube, man muss sich auch nicht verbiegen. Keiner von uns muss sich. Keiner. Ja. Nee, ich habe mich mit 24 oder irgend sowas. Oder 23, also vor 41 Jahren habe ich mich bekehrt. Ich bin 64. Das müsste ich rechnen, aber habe ich jetzt. Ich bin 64,5, ja. Ja, und vor 41 Jahren habe ich mich bekehrt. Auf der Kieler Woche. Ja, auf der Kieler Woche. Und genau wie Sven, ich hatte zwar Liebeskummer, das hatte ich, ja, aber ansonsten war ich ganz oben in meiner Szene, ganz oben. Ich war einer von den Leitern. Ich war einer von denen, die bewundert wurden. Ich war einer von denen, denen die Leute nachgekommen sind. Und da hat Jesus mich gecatcht. Und ich habe mich bekehrt. Das heißt also, wenn wir mit erfolgreichen Siegertypen zu tun haben, hat das nichts zu sagen. Die bekehren sich genauso wie andere. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe über einen Typ in der Bibel viel nachgedacht die letzte Zeit. Ihr kennt alle bestimmt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe bestimmt schon 100 Predigten darüber gehört. Aber ich habe nur 2 Predigten über den anderen gehört. Das lesen wir im Lukas 15, Vers 28. Der ältere Bruder wurde wütend, als der andere Sohn nach Hause kam und gastlich und liebevoll empfangen wurde. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch der erwiderte bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern konnte. Und jetzt, wo dein anderer Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt jetzt wieder. Er war verloren und ist jetzt wiedergefunden. Darüber haben wir ja wirklich viel gehört. Aber was hier das Problem von dem älteren Bruder war, habe ich auch eine Predigt gehört, da sagte der Prediger, wird er konfrontiert mit Schwester sowieso, ich habe 30 Jahre den Büchertisch gemacht. Da sagt er, was nützt das, wenn es bei dir Verbitterung bewirkt? Oder ich habe immer die Musik gemacht in der Gemeinde oder ich war immer treu in dem und dem Dienst. Und wenn am Ende von der Wurst Bitterkeit, dann stimmt doch da was nicht. Da muss doch am Ende von der Wurst, wenn man die ganze Zeit für den Herrn was gemacht hat, Fröhlichkeit bei rauskommen. Und wenn das Bitterkeit war, dann muss man die Frage stellen, hast du das für Menschen gemacht, um dir selber die Ehre zu geben? So, und dieser ältere Bruder, der ist dafür zuständig, dass viele Leute sich im Augenblick noch nicht bekehren. Könnt ihr mir glauben, ich bin in ganz vielen Gemeinden, bei den Baptisten, bei den Pfingstlern und auch in anderen Gemeinden bin ich rumgekommen, auch durch die Tätigkeit als Prediger. Ich habe vieles Gutes gesehen. Aber ich habe immer oder ganz oft diesen Typus des älteren Bruders kennengelernt, der sehr viel von sich hielt, sehr darauf bedacht war, dass die anderen mitkriegen, was er alles leistet, und eine kalte oder hochmütige oder bittere Ausstrahlung, wenigstens ein bisschen, hatte. Und das ist genau das, was die Umbekehrten gerade in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr brauchen. In den 80er Jahren war Aufbruchstimmung. Da ging das noch so richtig nach oben. Alle dachten, jetzt geht's richtig nach vorne. Im Augenblick leben wir zum Glück, sage ich mal, für uns. In einer Zeit, wo die Leute langsam begreifen, die Welt bietet ihnen nichts. Mittlerweile werden immer mehr Leute enttäuscht. Das ist zwar schlecht für die Leute, für ihre Emotionen, aber für uns ist es gut. Denn wir sind doch diejenigen, die die Antwort haben. Wir sind doch diejenigen, die ihnen Hoffnung vermitteln können. So, und aus diesem Grunde ich habe mich entschieden, ich möchte weder so sein wie dieser jüngere Bruder, dass ich erstmal ganz in die Sünde gehe. Ich denke mal, dass ich eine Zeit lang ein bisschen was von diesem älteren Bruder hatte. Das Tolle in dieser Geschichte aber ist, dass auch der Vater sich auch um den kümmert. Er lässt ihn nicht einfach draußen und ignoriert ihn, sondern er macht sich die Mühe, verlässt das schöne Fest, das er für seinen jüngeren Bruder initiiert, und nimmt sich die Zeit und geht zu diesem verbitterten Leistungschristen, der verbittert sich in seine Leistungsnische zurückgezogen hat und sich ärgert, dass da jemand, der noch gar nichts gemacht hat, plötzlich so fröhlich empfangen wird und sagt, du, ich hab dich doch auch lieb. Mensch, komm runter von diesem Trip. Du hast ja all die Jahre, hättest du fröhlich sein können und du hast dein Leben stattdessen mit Bitterkeit und mit Arbeit zugebracht. Ihr kennt auch die beiden, Martha und Maria, sitzen beide bei Jesus. Die eine schuftet die ganze Zeit und ist am Wühlen. Und Gott sagt ja nicht, du sollst nicht in der Küche aufräumen und du sollst nicht arbeiten und du sollst deine Gäste nicht bedienen. Aber in dem Moment war Zuhören angesagt. Und sagt Jesus zu der einen Schwester, du machst dir hier sehr viel Mühe, so, aber weißt du was, im Augenblick wäre es besser, du würdest mir mal zuhören. Die hat sich über Leistung definiert. Und die andere Schwester hat sich hingesetzt, die war nicht faul. Nur, die hat in dem Moment die Prioritäten gesetzt. In der Bibel steht ja, es hat alles seine Zeit. Arbeiten hat seine Zeit, zuhören hat seine Zeit, missionieren hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, ein gutes Vorbild sein hat seine Zeit, mal sich zurücknehmen hat seine Zeit, ins Gebet gehen hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Und diese Schwester hat das Richtige ergriffen. Jesus lobt sie ausdrücklich. Sagt, die hat mir zugehört. Und ich denke, das ist, damit möchte ich schließen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben einen Missionsauftrag, aber versteht mich nicht falsch. Ich gehöre nicht zu den Predigern, die das hier von der Kanzel mit dem Zeigefinger einfordern. Sondern seid euch einfach darüber bewusst. Ihr seid in dem Umfeld, in dem ihr lebt. Die meisten sind doch keine Christen von den Leuten, die euch umgeben. Und ob wir das wollen oder nicht, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, die zu erreichen. Man muss nicht immer predigen, man muss nicht immer denen alles möge erzählen. Und das Wichtigste ist mal, dass wir authentisch sind, dass wir transparent sind, dass wir zugänglich sind, dass wir empathisch sind, dass wir wertschätzend den Menschen gegenüber sind. Und dann kommen meistens die Fragen von ganz alleine. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn wir ihnen auch von der Bibel her erklären können, was Gott für sie Tolles bereitet hat. Und ich lege auch immer Wert auf die Feststellung, wir haben eine frohmachende Botschaft. Ich weiß, dass wir in der Endzeit leben und ich weiß, dass die Zeiten ganz schwierig sind. Aber wir haben keine depressive Botschaft, sondern gerade in dieser schlimmen Zeit, auch mit Ukraine-Krieg jetzt und was da jetzt auf uns zukommt mit Gas und was weiß ich alles, gerade in der Zeit, für die Zeit hat Gott uns vorbereitet, weil wir in dieser Zeit diejenigen sein werden, die den Menschen sagen können, wisst ihr was? Diese ganze Hoffnung auf Äußerlichkeiten, die ist nichts, sondern es gibt etwas viel Wichtigeres im Inneren. Und dann kann ich durch so eine Zeit auch durchgehen in einer ganz anderen Intention und kann für die Menschen, die mich umgeben, wirklich ein Vorbild sein. Und ich denke mal, dass Gott hier noch einiges machen wird in eurer Mitte. Ich fühle mich sehr wohl bei euch, muss ich sagen. Bin sehr gerne hier. Und ich denke mal, diese Räume, die werden wahrscheinlich irgendwann zu klein sein, vermute ich mal. Ganz stark. Aber das macht er schon. Es wird in Lauenburg dann andere Räume geben vielleicht. Oder ihr werdet euch spalten in mehrere Gemeinden oder keine Ahnung, was er vorhat. Aber seid euch sicher, dass jeder von euch von Gott benutzt werden wird. Auch völlig egal, wie alt oder wie jung man ist. Ach, vielleicht das noch. Was ich bei meiner Ausbildung gelernt habe, das wäre mir noch wichtig, das loszuwerden. Ihr kennt vielleicht den Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das heißt also, so viel, was du in deiner Kindheit und Jugend nicht lernst, lernst du später nicht mehr. Dieser Satz ist eine Lüge. Dieser Satz ist auch wissenschaftlich schon nachgewiesen, das ist eine Lüge. Du lernst bis ins hohe Alter täglich dazu. Und man kann, auch wenn man sich als älterer Mensch entscheidet, ich werde jetzt das und das ändern in meinem Leben und werde jetzt den und den positiven Weg einschlagen, dann wird, und wenn man das mit Gott macht, noch viel mehr, dann wird einem das auch gelingen. Und man kann auch als junger Mensch, der ganz viel lernt, total rumlosen und gar nichts lernen, weil man sich einfach nur noch hinsetzt vor dem Fernseher und zappt und sich zudröhnt oder in der Spielhalle rumhängt und nichts dazu lernt. Ich habe Leute wieder getroffen, die ich aus meiner Jugend kenne, die haben nichts dazugelernt in all den Jahren oder wenig. Das ist Entscheidungssache. Jeder von uns kann sich entscheiden, ja Herr, ich möchte dabei sein, ich möchte ein gutes Zeugnis sein, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich weiß, ich bin kein Überflieger, aber was ich weiß ist, du bist mit mir und ich werde das machen, wozu du mich ausgerichtet hast. Amen. Amen. Gott segne euch.